Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Liebe Gemeinde, wer von Ihnen ist oder war denn Mitglied in einem Sportverein? Ja, das sind doch einige. Gibt es jemanden unter uns, der einmal aktiv Leistungssport betrieben hat oder sogar noch aktiv betreibt? Oh. Ich denke, die Aktiven oder die ehemaligen Sportler unter uns, die können unseren heutigen Predigttext besonders gut nachvollziehen. Der Apostel Paulus schreibt nämlich an die Gemeinde in Korinth und gebraucht dabei ein Bild aus dem Bereich Sport. Der Predigttext für den heutigen Sonntag, der steht im ersten Brief an die Korinther im 9. Kapitel, die Verse 24 bis 27. Wisst ihr nicht, dass die, die in der Kampfbahn laufen, die laufen alle, aber einer empfängt den Siegespreis. Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Jeder aber, der kämpft, enthält sich aller Dinge. Jene nun, damit sie einen vergänglichen Kranz empfangen, wir aber einen unvergänglichen. Ich aber laufe nicht wie aufs Ungewisse. Ich kämpfe mit der Faust nicht wie einer, der in die Luft schlägt, sondern ich bezwinge meinen Leib und zähme ihn, damit ich nicht anderen predige und selbst verwerflich werde. Soweit unser Predigttext. Lasst uns in der Stille um Gottes Segen für die Predigt bitten. Herr, segne du jetzt, was wir reden und hören. Amen. Liebe Gemeinde, Sport. Sport spielt im Leben von vielen Menschen eine wichtige Rolle. Viele begeistern sich für eine oder mehrere Sportarten, üben sie selber aus, schauen sie im Fernsehen, lesen über ihre Stars. Bei Großereignissen wie bei der Olympiade oder Weltmeisterschaften, da sitzen Abermillionen Menschen vor dem Fernseher und feuern ihr Team oder ihren Sportler an. Sport, sportliche Wettkämpfe, Vergleiche faszinieren die Menschen irgendwie. Ich denke, das war wohl schon immer so. Jedenfalls verwendet der Apostel Paulus in seinem Brief an die Korinther auch dieses Bild aus dem Bereich Sport. Korinth war einmal eine ganz wichtige Sportstadt in der Antike. Dort gab es die isthmischen Spiele. Das war so etwas Ähnliches wie die Olympiade. Und dort haben sich die besten Sportler zu Wettkämpfen getroffen. Und vermutlich hat Paulus bei einem seiner Besuche in Korinth diese isthmischen Spiele miterlebt und hat sich wahrscheinlich auch einige Wettkämpfe selber angeschaut. Wettkämpfe wie Langstreckenlauf oder Boxen. Der Sieger hat damals einen Lorbeerkranz bekommen, so wie heute eben die Goldmedaille. Und wer bei diesen Spielen gewonnen hat, der war ein Star. Ein paar Jahre später schreibt der Paulus an die christliche Gemeinde in Korinth und er erinnert sich an die Sportverrücktheit der Korinther. Und so vergleicht Paulus das Leben als Christ mit den Sportarten Laufen und Boxen. Heute hätte er vielleicht eher Fußball oder Skispringen oder Formel 1 genommen. Er schreibt: Liebe Korinther, ihr kennt das doch. Von allen Läufern, die im Stadion beim Wettlauf starten, gewinnt nur einer die Goldmedaille. Nur einer wird gewinnen. Nur einer ist der Beste, der Sieger, der Star. Lauft so, dass ihr die Goldmedaille bekommt. Christsein ist wie ein Wettlauf im Stadion, meint der Paulus. Man tritt an, um zu gewinnen. Ein Läufer, der trabt nicht einfach nur gemütlich über die Bahn, und ein Boxer, der schlägt nicht einfach planlos in die Luft. Sportler haben ein Ziel. Ein Ziel, auf das sie sich ausrichten. Ein Ziel, für das sie auch fast alles geben, um es zu erreichen. Und wer in seiner Sportart richtig gut sein will, erfolgreich werden will, der muss was dafür tun. Der muss viel trainieren, muss sich speziell ernähren und auf eine ganze Menge verzichten. Wer von uns selber einmal Sport betrieben hat, der weiß das. Wenn man wirklich Erfolg haben will, dann muss man auch einiges dafür opfern. Vielleicht einen weiten Weg zum Training in Kauf nehmen, auf das Ausschlafen am Wochenende verzichten, wenn ein Wettkampf ansteht. Das ständige Achten auf eine gesunde Lebensweise, wenig oder gar kein Alkohol trinken. Und auch als Christen haben wir ein Ziel, auf das wir zusteuern und hinarbeiten sollen. Im Gegensatz zu den Sportlern, sagt Paulus, haben wir ein ewiges Ziel. Wir laufen nicht nur um einen vergänglichen Preis. Wir haben ein noch viel größeres, ewiges Ziel vor Augen. Und unser Ziel als Christen ist, mit Jesus leben, ihm nachzufolgen, ihm dienen und dann das ewige Leben erlangen. Darum geht's. Und das geht nicht einfach von selbst. Dafür müssen wir uns einsetzen, aktiv sein, den Hintern hochbekommen, wie es so schön heißt. Was das für Paulus bedeutet hat und wie er das in seinem Leben versucht hat umzusetzen, davon erfahren wir an mehreren Stellen im Neuen Testament. Um Jesus konsequent nachfolgen zu können, verzichtet Paulus auf fast alles, was ihn davon abbringen könnte. Er lebt ehelos. Er nimmt kein Geld von den Gemeinden an, arbeitet lieber in seinem Beruf als Zeltmacher, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen, damit er unabhängig ist. Keiner kann ihm vorwerfen, dass er des Geldes wegen predigt. An einer anderen Stelle im 2. Korintherbrief erzählt Paulus, wie sein Kampf des Glaubens aussieht. Er erzählt davon, wie viel ihm der Glaube auch körperlich kostet. Ich denke, die meisten von uns kennen diese Stelle, wo er schreibt: Ich habe viel mehr auf mich genommen als ihr. Ich bin öfters im Gefängnis gewesen und häufiger ausgepeitscht worden. Unzählige Male hatte ich den Tod vor Augen. 5-mal habe ich von den Juden die 39 Stockhiebe erhalten. 3-mal wurde ich von den Römern ausgepeitscht. Und 1-mal hat man mich sogar gesteinigt. 3-mal habe ich Schiffbruch erlitten. 1-mal trieb ich einen Tag und eine ganze Nacht hilflos auf dem Meer. Auf meinen Reisen bin ich immer wieder in Gefahr geraten, durch Flüsse, die über die Ufer getreten waren, und durch Räuber, die mich ausrauben wollten. Liebe Gemeinde, ich kann mir gut vorstellen, dass das für uns alles viel zu radikal wirkt. Dass Sie sich jetzt gerade insgeheim denken: Ich bin aber kein Paulus und ich will auch keiner sein. Ich bin höchstens Hobbysportler und kein Leistungssportler. Außerdem sind wir nicht durch Gnade gerettet. Sollen wir uns das Heil jetzt etwa erarbeiten? Und wenn nur einer den Siegeskranz gewinnen kann, dann bin ich es bestimmt nicht. Stress und Leistungsdruck habe ich in meinem Alltag doch schon genug. Bitte jetzt nicht auch noch in der Kirche. Liebe Gemeinde, ich möchte zu einem kleinen Gedankenexperiment einladen und einen kleinen gedanklichen Sprung machen. Stellen Sie sich vor, es ist ein ruhiger, ganz normaler Nachmittag und Sie machen sich auf den Weg und kommen hierher in unsere schöne Auferstehungskirche, die, nehmen wir mal an, geöffnet wäre an einem ganz normalen Werktagnachmittag. Sie kommen so hier rein, den Mittelgang entlang und gehen auf den Altar zu. Kurz vor dem Altar, so auf Höhe des Taufsteins, steht ein Sofa. Ein bequemes Sofa, auf dem noch drei flauschig weiche große Kissen liegen. Außer Ihnen ist niemand in der Kirche und so setzen Sie sich auf das Sofa, suchen Sie sich eine Position aus, in der Sie sich wohlfühlen und beten. Aus dem bequemen Sofa heraus beten Sie 5 Minuten lang. Dann stehen Sie auf und verlassen die Kirche. Am nächsten Tag kommen Sie um die gleiche Uhrzeit wieder. Auch jetzt ist die Kirche geöffnet und menschenleer. Sie kommen wieder hier herein, gehen wieder durch den Mittelgang auf den Altar zu. Alles ist wie gestern. Nur das Sofa ist nicht mehr da. Zu unserem Altar hoch führen ja einige Stufen. Und weil kein Sofa da ist, knien Sie sich auf die Stufen. Die Stufen sind hart und kalt. Sie knien sich nieder und Sie beten. Beten 5 Minuten wie am Tag vorher. Nur eben nicht im weichen Sofa, sondern auf den harten, kalten Steinstufen. Denken Sie, dass diese beiden unterschiedlichen Haltungen Ihr Beten irgendwie verändern würde? Im weichen Sofa lümmelnd oder auf den harten Stufen kniend? Hat das einen Einfluss auf unser Gebet? Hat die äußere Körperhaltung Einfluss auf unsere innere Haltung? Unser Predigttext, der klingt ein bisschen so, als würde Paulus das bequeme Sofa aus der Kirche rausschmeißen. Strengt euch an, seid diszipliniert wie ein Spitzensportler, zähmt euren Körper, habt immer das Ziel vor Augen. Solche Botschaften sind ja in unserer Gesellschaft momentan ganz schön in. Du kannst es, du schaffst es, wenn du nur willst. Streng dich an, in 3 Monaten zum Traumkörper. 10 Karrierekniffe, die sie beruflich nach oben bringen. So haben sie Erfolg beim anderen Geschlecht. Mit solchen Themen, da füllen ja Motivationstrainer ganze Säle und verdienen richtig Geld. Denn viele Menschen wollen genau das hören. Sie wollen hören, wie sie durch Anstrengung etwas aus ihrem Leben machen können. Aber dieser Ehrgeiz macht das Leben dieser Menschen auch ganz schön anstrengend. Sie trainieren unbarmherzig ihren Körper. Den kleinsten Bauchansatz empfinden sie schon als Scheitern. Sie rempeln sich auf der Karriereleiter nach oben, immer in der Angst, dass sie von einem anderen noch überholt werden. Immer mehr, immer schneller, immer höher. Das macht das Leben oft sehr anstrengend. Und jetzt kommt Paulus und schlägt vor, wir sollen diesen Leistungsgedanken auch in der Kirche leben. Schiebt das bequeme Sofa raus, kniet euch auf die harten Stufen, strengt euch an und tut etwas für eure geistliche Fitness. Ist das ein guter Rat? Martin Luther würde widersprechen. genau diese Art, ein guter Christ sein zu wollen, daran ist er nämlich gescheitert. Als junger Mönch hat er sich angestrengt. Er hat sich kasteit, seinen Körper gequält, um Gott zu gefallen. Er hat geradezu verbissen um sein Seelenheil gekämpft. Aber letztlich ist er daran zerbrochen. Und er hat die Erfahrung gemacht, dass diese religiösen Anstrengungen eben nicht zum inneren Frieden führen. Und dann entdeckt Luther bei Paulus einen befreienden Gedanken. Den Gedanken, dass es eben nicht auf deine Anstrengungen ankommt. Es kommt allein auf Gottes Gnade an. Paulus sagt, dass wir unseren inneren Frieden allein durch den Glauben finden können, durch das Vertrauen auf Gottes Gnade. Das bringt uns Gott näher, aber nicht unsere eigenen Anstrengungen, nicht ein religiöses Stressprogramm, das wir uns selber auferlegen und an dem wir letztlich auch immer scheitern werden. Ist es jetzt nicht ein Widerspruch zu dem, was Paulus in unserem Predigttext schreibt? Sagt uns der Motivationstrainer Paulus heute nicht genau das Gegenteil? Sagt er nicht, dass wir uns anstrengen sollen? Dass der Glaube ein Kampf ist gegen sich selber? Überspitzt gesagt, ein körperliches und geistiges Züchtigungsprogramm? Was jetzt? Sollen wir uns zum Beten auf die harten, kalten Stufen knien? Oder dürfen wir entspannt auf dem Sofa sitzen und Gottes Gnade vertrauen? Für welchen Gebetsplatz hätte sich der Paulus entschieden? Ich denke, von seiner Theologie her hätte er auf dem Sofa beten müssen. Seine Grundüberzeugung war, dass wir Gottes Gnade trauen dürfen. Dass das Heil von Gott kommt, nur von Gott. Und dass wir befreit zu ihm aufschauen dürfen. Es ist also nicht grundsätzlich falsch, entspannt und dankbar auf dem bequemen Sofa zu beten. Aber ich denke auch, dass wir irgendwann merken werden, dass die Bequemlichkeit des Sofas sich auch auf unsere Gebetshaltung auswirken kann. Die Gefahr besteht, wenn wir es uns vor Gott zu sehr bequem machen wollen, dass wir ihn irgendwann vergessen. Eine junge Frau war einmal einige Tage in einem Kloster zu Gast. Und dabei hat sie morgens, mittags und abends am klösterlichen Stundengebet teilgenommen. Und das war für diese junge Frau sehr, sehr befremdend. Sie hat es richtig als zwanghaft empfunden, dreimal am Tag oder sogar noch öfters alles stehen und liegen zu lassen, den Raum zu wechseln, in die Kapelle zu gehen, dort zu beten. Und auch diese Art des Betens hat sie als zwanghaft empfunden. Das wiederholte Aufstehen, sich verneigen, diese festen Formen. Sie kann damit gar nicht so recht umgehen und rebelliert da auch innerlich etwas dagegen. Aber als sie nach ein paar Tagen wieder zu Hause ist, da merkt sie plötzlich, dass ihr etwas fehlt. Und sie versteht, diese festen Gebetszeiten, die sind nicht ein Zwang, um Gott irgendwie zu gefallen, sondern sie sollen eine Hilfe für das eigene Leben sein. Es ist gut, eine Ordnung und einen Rhythmus zu haben. Es ist gut und tut uns gut, auch immer wieder Abstand zu finden von unserem Alltäglichen. Es tut gut, die Nähe Gottes regelmäßig zu suchen. Nicht nur innerlich, sondern auch äußerlich sich darauf einzustellen. Zum Beispiel durch einen anderen Raum oder eine andere Körperhaltung. Und da kann manchmal auch das Knien auf den Altarstufen eine Hilfe sein. Lauft so, dass ihr ihn erlangt, den Siegespreis, schreibt der Paulus. Ich denke, es geht in diesem Lauf nicht um Konkurrenz, nicht um Selbstkasteiung, nicht um Bessersein oder um ein Ausstechen der anderen. Es geht in diesem Lauf um unseren Lebenslauf, um den unverwelklichen Kranz, den Gott bereithält. Für einen jeden von uns. Dieses Ziel im Auge behalten, von diesem Ziel her leben und auf dieses Ziel hin unser Leben gestalten, auch wenn es manchmal anstrengend sein kann. Dazu will uns Paulus motivieren. Schenke Gott, dass wir dereinst alle dieses Ziel erlangen dürfen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.